Liebe Täuflinge, liebe Gemeinde, ein Festtag ist es heute und eigentlich sollte ich überhaupt nicht aufgeregt sein, aber so ein bisschen hat mich die Unruhe jetzt doch erfasst. Ihr seid nicht allein. Für manche ist es ungewohnt, die Taufe von bewusst glaubenden Menschen zu erleben. Aber in den Anfangsjahren des Christentums war das völlig normal. Wie bei einer Hochzeit an die eigene Trauung, so erinnert die heutige Taufe an die eigene Taufe, sofern man sie bewusst erlebt hat. Damals, als mein kleines Ja zu Gottes großem Ja gesagt wurde, damals, als ich ihm Treue versprochen habe. Dieser Tag, der kann für ganz viele ein Erneuerungstag werden. Ich lade dazu ein, ganz bewusst das mitzuerleben, wie war es denn bei mir vor 2, vor 3, vor 10 Jahren und zu überlegen, gilt das immer noch für mich, stehe ich noch dazu? So wie man bei einer Hochzeit ja auch neu überlegt, ob man das Traugelübde noch ernst nimmt. Ein guter Tag, nicht nur für euch. 5 Menschen, 2 im 1., 3 im 2. Gottesdienst, 5 Leute, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Von Iran bis Litauen. Schon gleich heute Morgen. Die halbe Welt. Ein paar tausend Kilometer sind dazwischen. Im nächsten Gottesdienst mit eingerechnet, von 16 bis 55 Jahre, von Schülerin bis Krankenpflege, alles dabei. Vor einigen Tagen saßen wir zusammen und haben nachgedacht über unsere Lebens- und Glaubensgeschichte. Woher komme ich? Wer bin ich? Was ist mein Weg gewesen, meine Prägung? Keiner von euch hat die gleiche Geschichte, keiner hat die gleichen Begabungen, keiner hat die gleichen Charaktereigenschaften. Was für den einen ganz einfach ist, erlebt der andere als ziemlich schwierig. Die Kämpfe, die ich durchgemacht habe, müssen noch lange nicht die Bewährungsproben des anderen sein. Und meine Gefühlswelt ist auch noch mal ganz anders als das, was der neben mir oder die neben mir erlebt. Es war so spannend, einander zuzuhören an dem Abend. In der Taufvorbereitung haben wir dann aber auch nachgedacht über die Erfahrungen mit Gott in unserem Leben. Auch da ist keine Geschichte genau wie die andere. Aber gemeinsam können wir bestätigen, dass Gott irgendwie mitgegangen ist. Irgendwie war er da, unbegreiflich. Er hat angeklopft, er hat uns angesprochen auf ganz unterschiedliche Art. Ja, unsere Gottesvorstellung hat sich im Lauf der Zeit mit Sicherheit geändert. Und manchmal passiert das auch auf schmerzhafte Weise. Aber über die Jahre sind Überzeugungen gewachsen, Gewissheiten, die tragen, die mich in die Nähe dessen bringen, was andere vor und nach mir auch erkannt haben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus. Die meisten von Ihnen, von euch wissen, wie das weitergeht, das apostolische Glaubensbekenntnis. Das ist unsere gemeinsame Basis, das ist unsere gemeinsame Überzeugung. Und hier sitzen 2 Menschen, die sagen, ja, genau das glaube ich. Nichts Exotisches, das alte, 2000 Jahre alte Bekenntnis, das glaube ich. So unterschiedlich unsere Wege sind. Ihr habt erzählt von Momenten der Gnade und Liebe, wo ihr Gott auf ganz persönliche Weise erfahren habt und die ganze Welt am liebsten umarmt hättet, weil es so ergreifend ist, wenn man Gott begegnet. dieses überwältigende Empfinden, endlich angekommen, endlich angenommen zu sein. Davon habt ihr gesprochen. Bei klarem Verstand. Keine Einbildung, keine Fata Morgana. Das ist Realität in eurem Leben. Vielleicht ist die Vorstellung von einem persönlichen Gott für einige heute Morgen etwas ganz Neues. Aber ihr sagt, es gibt ihn, diesen persönlichen Gott. Und ich sage auch, es gibt ihn. Und so sitzt ihr nun hier, zwei Wundertüten. Sag ich mal, das müssen wir mal auf Russisch übersetzen. Was heißt Wundertüte auf Russisch? Überraschungsei wäre auch eine Alternative. Zwei Überraschungseier. Da muss man nicht übersetzen. Dann wisst ihr, was gemeint ist. Zwei Überraschungseier mit kleinen und großen Erfahrungen, mit ganz vielen Möglichkeiten, Geheimnissen, Zweifeln und Hoffnungen. Ihr habt ganz frei und ohne Druck von außen entschieden, dass ihr euch taufen lasst. Und Taufe, das ist so ein Moment, der eine Weichenstellung markiert. Wenn wir in der Bibel blättern, dann entdecken wir, dass die Taufe von Anfang an zur Gemeinschaft der Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus gehört hat und dass sie mit einer ruhigen Selbstverständlichkeit praktiziert wurde. Die Aufforderung zur Taufe geht auf Jesus Christus selbst zurück. Er hat die Worte gesagt: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin, lehrt alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Matthäus Evangelium Kapitel 28. Und wir begreifen auch auf die Schnelle, das ist keine Idee von Menschen, sondern das ist von Gott. Das ist von Jesus Christus selbst. Den Sinn der Taufe hat er an dieser Stelle nicht erklärt, aber genau den wollen wir ein bisschen besser begreifen. Was bedeutet die Taufe? Viele von uns haben schon mal von Johannes dem Täufer gehört. Naja, das war so ein cooler Typ. Ein cooler Typ mit speziellen Klamotten und speziellem Speiseplan. Aber das ist nicht das Wichtigste an ihm. Er hat zur Zeit von Jesus an einem Fluss, Jordan, eine Nummer kleiner als der Neckar, Freiluftgottesdienste gehalten und gepredigt. Und was er predigte, war ganz einfach. Ändert euer Leben. Ihr braucht einen kompletten Neustart. Ihr braucht eine Kraft, die stärker ist als das, was ihr selber könnt. Sonst gelingt euch der Neustart nicht wirklich. Diese Kraft kann nur Gott selbst schenken. Persönliche Umkehr oder mit dem alten Wort Buße ausgedrückt, das totale Ehrlichwerden vor Gott, das hat er eingefordert. Und Johannes hat Menschen unter Wasser getaucht, wie wir das heute Morgen auch tun, die einen Schlussstrich unter ihr Leben ohne Gott ziehen wollten und im Vertrauen darauf, dass Gott das Kraftpaket für ein neues Leben schenken wird, dass dieses Kraftpaket unterwegs ist. Das hat Johannes gesagt, das kommt, ich hab's nicht. Es kommt vom Himmel. Es kommt in Jesus Christus und mit dem Heiligen Geist. Und als dann die Gemeinschaft der ersten Christen das Leben entfaltete, wurde die Taufe auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes nicht zum Warten, zum verlängerten Warten, sondern zur Gewissheit. Wir warten nicht mehr. Es ist da. Das Neue, die neue Lebensmöglichkeit aus der Kraft Gottes. Die Taufe steht also auf jeden Fall in Zusammenhang mit dem Stichwort Neustart. Deshalb verwundert es nicht, dass in den neutestamentlichen Schriften mit bildhaften Ausdrücken eine Veränderung der Getauften beschrieben wird. An einer Stelle kann man lesen, die Getauften hätten neue Kleider bekommen. Denn ihr alle, so lesen wir da, denn ihr alle, die auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen. Christus selbst. Was für schöne Bilder. Wenn man es erlebt, begreift man es zutiefst, was da für eine Wirklichkeit dahinter steckt. Das alte Kleid, das alte Leben getauscht gegen ein neues Gewand, gegen neues Leben. Die Taufe steht für einen Neustart, so geheimnisvoll und so stark, so radikal und sehr persönlich. Und wenn das stimmt, dann ist Taufe eins der aufregendsten Feste überhaupt. Ich behaupte, es ist eigentlich noch aufregender als eine Hochzeit. Das alles ist so faszinierend, dass wir noch ein bisschen tiefer bohren. Es gibt einen Brief im Neuen Testament, der uns dabei hilft. Römerbrief heißt er. Oder Brief des Apostels Paulus an die Christen in Rom. Darin wird erklärt, was es auf sich hat mit Jesus und dem Neustart. Ihr müsst erst einmal begreifen, so steht es da, mit meinen Worten formuliert, ihr müsst erst einmal begreifen, in welcher Lage ihr seid. Warum bin ich, wie ich bin? Überraschende Antwort. Du bist abgeschnitten von Gott. Das ist dein Problem. Du bist abgeschnitten von Gott. Der Briefschreiber kann sogar sagen, weil ihr getrennt seid von Gott, ist Gottes Zorn über euch. Gott ist heilig, ihr seid es nicht. In diesem Zustand der Trennung kannst du nicht aus eigener Kraft überwinden, weder durch gute Taten noch durch äußerliche Religion. Du bist im Kraftfeld einer Macht, die stärker ist als du. Paulus nennt sie Macht der Sünde. Das ist ziemlich hart. Wenn uns einer sagt, du bist gefangen von einer Kraft, die dein Leben zum Schlechten bestimmt, die dein Leben zerstört. Ich stelle mir das so vor, wie ein Lebensraum, in dem man lebt, wie eine Wirklichkeit vergleichbar mit der Schwerkraft, die dich nach unten zieht. Und du kannst nichts machen. Die ist einfach da. Diese Kraft bestimmt das ganze Leben und hat deshalb Macht, mein Tun und mein Lassen, mein Denken und Reden zu bestimmen. Ich bin nicht auf neutralem Boden, sondern abgeschnitten von Gott, abgeschnitten vom Leben. Aber das war ja das Feuer der ersten Christen, dass sie jetzt nicht Halt gemacht haben und gesagt, ja gut, da können wir jetzt auch nichts machen. Sondern dass sie dann sagen konnten, hey, jetzt geht's erst richtig los. Es gibt gute Nachricht, es gibt Evangelium. Gott holt uns da raus, ohne eigene Leistung. Sondern das Einzige, was du als Mensch dazu kannst, ist, ihr müsst es eigentlich wissen, Vertrauen. Glauben, Vertrauen, Glauben. Das ist das Einzige. In eben diesem Brief, dem Römerbrief, wird das so zusammengefasst, dass Menschen ohne Glauben im Machtbereich der Sünde stehen und gerade dort, so schreibt dieser Paulus, wo sich die ganze Macht der Sünde zeigte, ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Das ist, was ihr erlebt habt. Die Gnade ist noch viel mächtiger geworden. Sie hat mich da rausgeholt. Genauso wie die Sünde geherrscht und den Tod der Menschen gebracht hat, so soll die Gnade jetzt herrschen und uns durch die geschenkte Gerechtigkeit zum ewigen Leben führen, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das bedeutet, Menschen, die ihr Vertrauen auf Gottes Erlösung in Christus setzen, sind im Machtbereich der Gnade und damit im Machtbereich des Lebens. Es ist also allein die Gnade Gottes, die von Gott ausgehende Zuwendung zum Menschen, sein Angebot der Beziehung zu ihm, die den Weg zu Gott hin öffnet. Das habt ihr euch nicht verdient. Das kann sich kein Mensch verdienen. Das kann man sich nur schenken lassen. Und jetzt wird es ganz spannend, denn im Römerbrief wird weiter gesagt, dass Christen, jetzt hört bitte ganz genau zu, da steht, Christen sind der Sünde gestorben. Gestorben. Darin steckt die Aussage, Menschen, die voll und ganz darauf vertrauen, dass Gott in Jesus die Schuldfrage gelöst und die Basis für Vergebung gelegt hat, die darauf vertrauen, dass Jesus für sie starb, diese Menschen sind, so steht es da schwarz auf weiß, sind der Sünde gestorben. Oder mit anderen Worten, die Sünde hat keine Macht mehr über dich, weil du schon tot bist. Eigenartig, gell? Was alles zum christlichen Glauben gehört. Ich zitiere ja nur die Bibel. Und genau daran will Taufe erinnern. Genau das will Taufe darstellen, diese unfassbare Nähe zu Jesus Christus. Er starb und gab sein heiliges Leben für mich, damit ich versöhnt sein kann mit Gott. Und ich vertraue jetzt nur noch auf diesen einen, nur noch auf dieses eine, dass das reicht, um mich vor Gott annehmbar zu machen. Er starb für mich. Und so tief geht Glaube, dass es zu einer Identifikation mit Christus kommt. In der Taufe wird es dargestellt. In der Taufe wird es gegenwärtig, es wird proklamiert, es wird festgemacht, dass ich mit Christus verbunden bin, so tief, dass ich sagen kann, sein Tod ist mein Tod. Mit ihm bin ich auch gestorben. Und das wird in der Taufe dargestellt, indem ich symbolisch begraben werde, unter Wasser getaucht. Was für eine unglaubliche Predigt ist doch die Taufe. Und ich weiß gar nicht, ob man was Größeres auf dieser Welt miterleben kann. Ich werde begraben, ich werde untergetaucht im Wasser. Was ich dabei emotional erlebe, kann wunderschön sein, aber das ist gar nicht entscheidend. Entscheidend ist, wie Gott mich sieht. Er sieht mich als gestorben, als befreit, als versöhnt in einer ganz neuen Wirklichkeit. Und die Sprache der Taufe bleibt ja nicht beim Untertauchen. Gott sei Dank nicht. Man wird ja wieder aufgerichtet, man kommt aus dem Wasser heraus. Das steht für Auferstehen in eine neue Wirklichkeit hinein. Gott hat seine Position zu mir komplett neu bestimmt. Er hat mich angenommen als sein Kind, er hat dich angenommen als sein Kind, sagt Tanja. Jetzt bist du mein Kind, ich habe dich adoptiert. Leimer, jetzt bist du mein Kind, ich habe dich adoptiert. Weil du auf meinen Sohn Christus vertraust. kapiert. Nie mehr vergessen. Egal wie du dich fühlst. Von ihm her gilt das. Du bist mit Christus auferstanden. Und das ist noch mehr als gestorben sein. Mit ihm auferstanden. Dann gilt also jetzt auch diese Wirklichkeit für dich, für euch. Sein Leben ist dein Leben. Das sind Dimensionen. Das ist Christsein. So ist Evangelium. Und da kann man am Ende fast nur Gänsehaut kriegen, wenn man beginnt, wie tief das geht. Gott sieht dich also nicht mehr als ein Mensch im Einflussbereich der Sünde und damit unter seiner Verurteilung, sondern als ein Mensch, der mit seinem Sohn auferstanden ist und mit ihm lebt. Das stellt Taufe dar. Das versichert sie euch. Das neue Leben, die neue Wirklichkeit. Deshalb kann die Bibel sagen, das Alte ist vergangen. Neues hat begonnen. Taufe ist also einerseits die Antwort eines gläubigen Menschen auf das Evangelium, das Ja zu Gottes Ja, das Versprechen, ich will dir treu sein, mein Gott, ich will in der Spur von Christus bleiben, aber die Taufe ist noch stärker der Zuspruch von Gott, ich habe dich angenommen, du bist in eine neue Wirklichkeit gestellt, die aus der Auferstehungskraft schöpfen darf. Ein neuer Weg ist begonnen, den du nach der Taufe entfalten darfst. Du dürftest immer neu lernen, aus Vertrauen in Gott zu leben und so nichts weniger als seine Auferstehungskraft zu erfahren. Das wird euer Leben Stück für Stück verändern. Seid ihr jetzt vollkommen? Eine blöde Frage, keine Antwort geben. Jeder weiß, kein Mensch ist vollkommen. Auch mit der Taufe wird man nicht einfach vollkommen. Aber Gott hat das Ziel mit euch, dass er euch verändert. Und glaubt mir, er hat das Zielbild von euch, dass er wunderschöne Menschen aus euch macht. Wunderschöne Menschen. Dass all das, was er in euch hineingelegt hat, entfaltet wird. Und damit das besser gelingt, hat er euch in die Gemeinschaft seiner Kinder gestellt. Ihr taucht ein in den Lebensraum einer christlichen Gemeinde. Und ich sage, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Auf euch haben wir gewartet. Das ist eure Familie, das ist euer Zuhause. Findet euren Platz mit euren Gaben und euren Grenzen. Hier soll der Raum sein, der von Gottes Liebe bestimmt ist und dir die Luft zum Atmen schenkt. Hier soll der Platz sein, an dem du gerne bist, sehr gerne. Und der anderen Menschen fassbar macht, dass es einen wundervoll liebenden Gott gibt. Für mich das Schönste. Amen.